Herzlich willkommen zu den Feuilletönen mit einem Feuilleton, der, wie wahrscheinlich ziemlich viele von euch, in der letzten Woche mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen hat, wer denn so den Literaturnobelpreis bekommen hat. Also zum einen natürlich mal für das letzte Jahr sozusagen nachgereicht, weil ja die Jury im letzten Jahr mit anderen Dingen beschäftigt war, als ausgerechnet Preise zu verleihen. Da haben sie eine sehr gute Wahl getroffen, denn sie haben Olga Tokarczuk dem Literaturnobelpreis verliehen. Das ist eine gute Sache, das freut mich sehr. Glückwunsch dazu. Aber sie haben noch was anderes gemacht. Das war der Preis für 2018. Also Olga Tokarczuk hat den Preis für 2018 bekommen, den Literaturnobelpreis 2018. Ein anderer hat den Literaturnobelpreis für dieses Jahr bekommen, also für 2019. Und das war Peter Handke. Und das wäre jetzt nicht der erste, der mir einfallen würde, wenn es darum geht, den Literaturnobelpreis zu verleihen, jetzt mal unabhängig von seiner Person. Ich finde das, was er geschrieben hat, mit Verlaub, sterbenslangweilig. Also das ist Literatur für einschlafende Füße. Aber unabhängig davon müssen wir natürlich auch darüber reden, was das für ein Zeichen setzt. Ich meine, man überlegt sich ja schon, Peter Handke, okay, was kommt als nächstes? Wem wollen die jetzt noch einen Literaturnobelpreis verleihen? Irgendwelchen ehemaligen SS-Menschen vielleicht? Oh, warte. Also es ist schon erstaunlich, wer alles so den Literaturnobelpreis bekommt, ne? Wenn man sich das mal so im Nachhinein überlegt. Günter Grass. Peter Handke, der Unrecht leugnet. Der auf der Seite von Diktatoren steht. Respektive einem Diktator. Interessant. Und verstörend. Mal abgesehen davon, dass ich diesen Preis rein literarisch, jetzt nehmen wir mal die ganze personelle Geschichte kurz weg und denken mal darüber nach, was hat Peter Handke denn geschrieben, was großartig hängen geblieben ist oder was unfassbar toll ist. Mir fällt da jetzt nichts ein. Gilt übrigens auch für Günter Grass. Habt ihr schon mal die Blechtrommel gelesen? Das ist stinklangweiliges Zeug. Interessant an der ganzen Geschichte ist, dass Thomas Bernhard ja den Literaturnobelpreis nicht bekommen hat, nicht? Also rein literarisch hat Thomas Bernhard etwas geschaffen, ich nehme ihn jetzt mal als Beispiel, für andere, was zum Beispiel ein Peter Handke oder ein Günter Grass nicht geschafft haben. Nämlich einen eigenen Stil so zu formen und in den Mainstream, sage ich mal, in Anführungszeichen zu bringen, dass man daran nicht mehr vorbeikommt und dass das natürlich auch im Germanistikstudium unterrichtet wird. Dass Thomas Bernhard Thema im Germanistikstudium ist. Zu Recht. Weil der etwas geschaffen hat, was die beiden nicht geschafft haben. Einen Stil zu schaffen, den es vorher so noch nicht gab, der ist wiedererkennbar. Da kommt man nicht dran vorbei. Und Dinge zu schreiben, die in irgendeiner Form interessieren, die interessant sind. Was interessiert mich denn, wie Peter Handke von morgens bis abends durch irgendwelche Wälder stapft? Ich weiß, wie ein Wald aussieht, da brauche ich Peter Handke nicht für. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn man da durchspaziert. Danke. Ja, also ich brauche keine Menschen, die durch Landschaften laufen und mir beschreiben, wie die aussehen. Ich bin ja nicht blöd. Also davon, also mal abgesehen von Peter Handke als Person, literarisch ist das auch nicht nachvollziehbar. Und wenn in der Vergangenheit nicht bereits Leute wie Elias Canetti oder Albert Camus diesen Preis bekommen hätten. Übrigens, interessanterweise musste danach natürlich auch Sartre diesen Preis ablehnen. Ja, Entschuldigung. Ja, also nachdem Camus den bekommen hat, konnte er den natürlich nicht mehr annehmen, das ist klar. Nun, wie dem auch immer sei. Immerhin, nicht? Immerhin, die beiden haben ihn bekommen. Wenn das nicht so wäre, dann könnte ich diesen Preis überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Also noch weniger, als ich ihn sowieso schon noch ernst nehmen kann. Wenn nicht Olga Tokarczuk diesen Preis bekommen hätte, dann bräuchte man ihn gar nicht mehr ernst nehmen. Aber immerhin, manchmal treffen sie ja auch noch richtige Entscheidungen. Allerdings frage ich mich, wie die auf die Idee gekommen sind, Peter Handke den Literaturnobelpreis zu verleihen. Also die Idee alleine. Wie viel Drogen und Alkohol muss man zu sich nehmen? Also ich kann mir das nur so vorstellen, die haben morgens oder mittags irgendwie, haben die sich getroffen, haben eine vernünftige Entscheidung getroffen, nämlich die Entscheidung, Olga Tokarczuk diesen Preis zu verleihen. Und dann haben sie gegessen und dann den einen oder anderen Wein getrunken, dann wurde geraucht und zwar nicht nur Zigaretten, dann hat man noch mehr getrunken, dann kam der erste Whisky auf den Tisch und irgendwann abends um 9 haben sie dann lallend festgestellt, dass Peter Handke doch bitte mal den Literaturnobelpreis kriegen soll. So ungefähr muss es ja gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Noch besser, oder sagen wir mal, noch interessanter als der Preis an sich sind natürlich die Reaktionen auf diesen Preis. Denn selbstverständlich haben viele Leute entsetzt reagiert. Wo ja unter anderem der deutsche Buchpreisträger Sascha Stanišić zu Recht in einer großartigen, wichtigen Rede entsprechend reagiert hat. Nicht? Diese Reaktionen von Menschen teilweise, die haben mich dann noch mehr verstört, beziehungsweise schon gar nicht mehr erschrocken, denn ich habe es dann zur Kenntnis genommen, musste ein bisschen schmunzeln und dann dachte ich, ach Gott, die armen Menschen, nicht? Denn es sind natürlich wieder die männlichen Menschen, die da extrem drauf reagiert haben. Und da ist zum Beispiel unser lieber Freund Dennis Scheck, der sich ja schon öfter ins dumme Zeug gelegt hat und so auch dieses Mal, also mächtig hat er sich ins dumme Zeug gelegt und schwadroniert von einem Schlag ins Gesicht gegen die politische Korrektheit. Das treibt ihn ja um nicht, den Dennis Scheck, das muss man wirklich sagen. Man darf das ja nicht vergessen. Dennis Scheck wacht ja manchmal nachts auf und denkt er, oh Gott, die politische Korrektheit, nicht? Schweißgebadet wacht er auf, da kann der erstmal auch nicht mehr schlafen, der Mann, nicht? Dann sitzt er da, nicht? Denkt über die politische Korrektheit nach und kann nicht mehr schlafen. Es treibt ihn um. Nur wegen der politischen Korrektheit hat der Mann schlaflose Nächte. Der arme Mann. Er kann einem ja schon leid tun. Ein Schlag ins Gesicht gegen die politische Korrektheit sei die Wahl von Peter Handke gewesen, sagt Dennis Scheck. Das war dann wahrscheinlich auch schon Günter Grass, wenn ich das richtig verstehe. Es ist immer wieder erstaunlich, wie Menschen, denen ich normalerweise ein gerüttelt Maß an Intellekt zugestehe, einen unfassbaren Quatsch reden und sich Formulierungen annehmen, die ihnen eigentlich gar nicht stehen, nicht? Weil diese politische Korrektheit ist ja eigentlich ein Kampfbegriff der Rechten. Ich halte Dennis Scheck jetzt nicht für besonders rechts oder für besonders links oder sonst irgendetwas. Ich halte den erstmal für einen Literaturkritiker, mit dem ich nicht so oft einer Meinung bin. Aber egal, das ist ja nicht wichtig. Leute, die eine andere Meinung haben, haben ja deswegen nicht Unrecht, nicht? Aber ein Schlag ins Gesicht gegen die politische Korrektheit. Was machen wir mit Dennis Scheck? Wie können wir diesem Mann helfen, ist die Frage. Wie können wir machen, dass der Mann wieder schlafen kann, nicht? Und das alles nur wegen des Literaturnobelpreises, wegen Peter Handke und der politischen Korrektheit. Kann der Mann nicht schlafen? Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir alle ein Lied singen? Sollen wir alle mal aufstehen? Ich meine, irgendwas müssen wir doch machen. Wir müssen Dennis Scheck helfen. Irgendeiner muss doch diesem Menschen erklären, dass das nichts mit politischer Korrektheit zu tun hat oder schon gar nicht, dass es ein Schlag gegen die politische Korrektheit ist. Die Wahl von Peter Handke ist die Wahl von offensichtlich volltrunkenen Menschen gewesen. Oder was weiß ich, was sie da gemacht haben. Das ist das, was es gewesen ist. Und selbst wenn nicht, dann ist das doch kein Schlag gegen die politische Korrektheit. Wenn Menschen Wagner hören, dann ist das doch kein Schlag gegen die politische Korrektheit. Und wenn Menschen Peter Handke lesen mögen, dann kann ich das zwar nicht nachvollziehen, aber das ist doch kein Schlag gegen die politische Korrektheit. Was auch immer das ist. Ich habe die auch noch gar nicht getroffen, diese politische Korrektheit. Die ist mir noch gar nicht über den Weg gelaufen. Dennis Scheck läuft sie anscheinend andauernd über den Weg und das treibt ihn um, den armen Mann. Ich glaube, Dennis Scheck hat zu viel Peter Handke gelesen. Das glaube ich, nicht? Und das hat mit politischer Korrektheit schon wieder überhaupt nichts zu tun, sondern mit Literaturgeschmack, den ich nicht teile, aber hey, so what? Nur ich würde Peter Handke trotzdem keinen Nobelpreis verleihen. Das Einzige, was das ist, ist dumm. Weil das nämlich kein Schlag gegen die politische Korrektheit ist, sondern ein Schlag gegen die Menschen, die das erlebt haben, was Peter Handke leugnet. Das treibt den Dennis Scheck ja gar nicht um. Deswegen hat er ja keine schlaflosen Nächte, nicht? Er hat schlaflose Nächte wegen der politischen Korrektheit. Also, dass man schon wieder schimpfen muss im Grunde. Die Wahl von Peter Handke, beziehungsweise die Idee und das Durchführen und das Verleihen des Literaturnobelpreises an Peter Handke ist genau eine Sache. Sie ist weder ein Schlag gegen die politische Korrektheit noch sonst irgendetwas. Sie ist empathielos und ein Schlag gegen die Leute, die das erlebt haben, was Peter Handke nicht wahrhaben will. Bewusst oder unbewusst. Das ist, was es ist. und nichts anderes. Und damit sollten wir das Kapitel Literaturnobelpreis und Peter Handke zu den Akten legen. Man kann ja fast schon froh sein, dass Thomas Bernhard den nicht bekommen hat. Schade eigentlich. Ich hätte zu gerne die Rede von Thomas Bernhard beim Literaturnobelpreis, also während der Verleihung, die hätte ich gerne gehört. Das wäre bestimmt witzig geworden. Ach so, übrigens, Peter Handke hat ja auch mal gesagt, dass man den Literaturnobelpreis abschaffen sollte, nicht? Und dass er keine Preise mehr annehmen wollen würde, sagt er. Also hat er gesagt. Und dann kam die Nachricht, dass der Literaturnobelpreis an ihn verliehen werden würde. Und sofort hat natürlich Peter Handke reagiert und gesagt, dass er selbstverständlich diesen großartigen Preis annehmen würde. Also der ist auch nicht immer nüchtern. Also das muss man auch mal ehrlich, also nicht? Nun, wie auch immer, lassen wir das. Also Kinder, vergesst diesen Blödsinn. Lass uns diesen Quatsch vergessen. Wirklich, es gibt Wichtigeres auf der Welt eigentlich als Dennis Scheck und Peter Handke. Also wirklich, lest lieber Olga Tokarczuk. Da habt ihr mehr von. Das ist viel, viel besser, als sich mit Dennis Scheck und Peter Handke zu beschäftigen. Nicht? Mit diesen Worten zu welchem Tag auch immer möchte ich euch mitnehmen, wenn ihr denn mögt, in die 315. Ausgabe der Feuilletöne. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn mit Thorsten Martinsen. Hallo. Und ihr hört keine Feuilletöne, sondern einen Feuilleton. Ihr wisst ja, Frau Eichler ist immer noch damit beschäftigt, ihr Domizil bewohnbar zu machen. Das wird sich irgendwann auch alles wieder ändern. Frau Eichler wird irgendwann wieder zu uns stoßen. Bis dahin müsst ihr eben mit mir Vorlieb nehmen. Auch diesmal möchte ich natürlich nicht versäumen, mich zu bedanken bei all den Menschen, die uns unterstützen, die uns unterstützt haben und die das noch tun mögen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, wenn ihr wissen wollt, wie man uns unterstützt, wenn man denn möchte, geht auf feuilletöne.de, geht auf Spenden und dann kann man dort sehen, wie man uns helfen kann, wenn man möchte. Wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr uns natürlich auch eine Bewertung in der Apple Podcast App geben, wenn ihr möchtet. Oder uns einfach nur hören und anderen von uns erzählen. Das wäre auch super. Das fänden wir auch toll. So, wir starten wie immer mit Gelesen. Und ich habe gelesen Die Knöpfe von Ralf Körrenz. Die Reise zum Mittelpunkt des Selbst. Erschienen ist das Ganze im Ferdinand Schöning Verlag. Ralf Körrenz wurde 1963 in Köln geboren. Er ist Pädagoge, Theologe und Wissenschaftsmanager. Er lehrt als Professor für historische Pädagogik und globale Bildung an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität zu Jena. Nach dem Abitur studierte er zunächst evangelische Theologie, später dann auch Erziehungswissenschaft, Germanistik und Philosophie an der Universität Bonn, zeitweise auch an der Kirchlichen Hochschule zu Wuppertal. Nach dem Staatsexamen promovierte er an der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn in Erziehungswissenschaft. Es folgte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn die Promotion in evangelischer Theologie. Das wird noch eine Rolle spielen heute, diese Theologie. 1996 habilitierte er an der Universität Tübingen in allgemeiner Pädagogik. Nun, nach der Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Hochschuldozent in Tübingen übernahm er eine Professur für historische Pädagogik an der Universität zu Jena, die 2004 in einen Lehrstuhl für historische Pädagogik und Erziehungsforschung umgewandelt wurde. Was ist nun dieses Buch? Was ist nun dieses Die Knöpfe? Es ist kein Roman. In dem Sinne, es sind kleine Geschichtchen, wenn man so will, die insgesamt eine große Geschichte ergeben. Es gibt natürlich eine Rahmenhandlung, aber es sind 12 Teile, wenn man so will. Und zunächst einmal hat man den Eindruck, dass es sich bei diesem Buch schlicht um eine Gedichtsammlung handelt. Ist es auch zum Teil, aber da ist mehr. Es geht um eine Reise. Es geht um eine Reise, die ein Wesen nimmt, die ein Wesen absolviert. Es geht darum, was diesem Wesen passiert während dieser Reise, welche Prüfungen dieses Wesen über sich ergehen lassen muss. Und es geht darum, was passiert, wenn es diese besteht. Wenn es diese besteht, dann bekommt es Knöpfe, die das Wesen von nun an mit Hilfe eines Gewandes schützen sollen. Und durch diese 12 Knöpfe und das Gewand, wenn das dann beides zusammenkommt, dann wird es am Ende das, was es ist. Denn es ist am Anfang namenlos. Und die Eltern heißen, es ist, was es ist. Und das kommt natürlich den Menschen, die literarisch ein bisschen mehr wissen, sofort bekannt vor. Denn es ist, was es ist, ist natürlich ein Zitat von Was es ist von Erich Fried, ein Gedicht von Erich Fried. Nun, die Eltern heißen also, es ist, was es ist. Dieses Wesen kommt also namenlos auf die Welt, gänzlich ohne Schutz, wagt es nun also den Aufbruch in die Fremde, in der eben diese Prüfungen auf dieses Wesen warten. Und da dieses Buch ein relativ philosophisches Buch ist, passt es natürlich hervorragend in diese Sendung. Es macht sich nun also auf den Weg, diese 12 Knöpfe zu sammeln, sich zu erarbeiten, diese Prüfung zu bestehen oder was auch immer es machen muss, um an diese 12 Knöpfe zu kommen, denn sie halten nicht nur das Gewand zusammen, es weiß auch immer noch gar nicht, welches Gewand zu ihm passt und wie das zu ihm passt. Das gilt es jetzt also alles herauszufinden und das passiert eben nur und kann eben nur dann passieren, wenn diese 12 Knöpfe und dieses Gewand zusammenfinden, wenn man so will. Und so macht es sich nun also auf den Weg und geht in 12 Häuser. Und in jedem dieser Häuser trifft es auf andere Wesen, die wiederum etwas darstellen. Also die im Gegensatz zu unserem Wesen schon wissen, was sie sind. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Haus 1 ist zum Beispiel der Traum. Er trifft also auf den Traum. Und da komme ich jetzt so ein bisschen zu einem kleinen ersten Kritikpunkt. Da sind schon sehr viele Sachen drin, die einen sehr an Kalendersprüche erinnern, muss man schon ehrlich sagen. Ich zitiere mal einen Satz aus diesem Haus von Der Traum. Der Traum sagt also, wenn du noch träumen kannst, so wirst du den Menschen eine Zukunft zeigen. Ja, das ist natürlich schön, das ist nett, erinnert aber natürlich sofort an etwas anderes. Wir kommen da gleich noch drauf. Er geht dann also weiter zu allen möglichen weiteren Häusern und so trifft er zum Beispiel auf die Geduld in Haus 7. Und die Geduld sagt, Geduld ist eine große Gabe, sie durchträgt, wo kein Boden mehr unter den Füßen zu sein scheint. Ja, auch okay, aber das ist schon sehr kalendersprüchig, muss man schon sagen. Ich komme aber gleich noch zu einer Zusammenfassung, die das Ganze wieder ein bisschen entkräftet sozusagen. Wir kommen aber vorher noch mal zu etwas anderem, nämlich zu Haus 8, was ganz interessant ist. Denn Haus 8 ist das Fundament und hier passiert etwas sehr Interessantes. Denn hier sagt das Fundament zu unserem Wesen, der Herr allein bleibt Herr und gibt dir deinen sicheren Boden unter deinen Füßen. So, und hier endet natürlich die Philosophie und beginnt die Theologie. Nicht? Es heißt dann weiter, nirgends bist du so sicher wie über schwankendem Boden. Nicht? Die Sicherheit des Ungewissen brachte langsam Ruhe in sein Herz, steht da dann weiter. Es, also dieses Wesen, spürte sogar so etwas wie lebendige Gelassenheit aufkommen. Also wenn wir über nirgends bist du so sicher wie unter schwankendem Boden und die Ungewissheit und die eben Ruhe in das Herz bringt, da kann man natürlich sofort drauf kommen, okay, Theologie statt Philosophie, beziehungsweise man muss vielleicht sagen, theologische Philosophie. Wer fällt einem da sofort ein? Außer natürlich Kierkegaard, aber den lassen wir aber jetzt mal weg, den meine ich nicht. Nein, ich meine Karl Jaspers. Nicht? Die Grenzerfahrung. Da könnte man natürlich hingehen. Das könnte damit gemeint sein. Nur, wie Jaspers auch, ist dann jetzt hier plötzlich von einem Herr, vulgo Gott, die Rede. Und damit verliert er natürlich Menschen, mich zum Beispiel, weil da muss man dann schon dran glauben. Das hilft alles nichts. Kann man machen, habe ich nichts dagegen. Wer unsere Sendung verfolgt, weiß, dass wir alles zulassen, was es gibt an Glaubensrichtungen und Nicht-Glaubensrichtungen. Das ist alles völlig okay, solange ihr das für euch macht und andere Menschen damit nicht nervt, ist das alles in Ordnung. Also auch hier ist das natürlich auch völlig legitim. nach einem Geländer zu suchen, wenn man so möchte. Es ist also völlig legitim, ein Geländer haben zu wollen, es haben zu müssen. Es gibt Menschen, die können ohne Geländer nicht sein. Und dieses Geländer heißt natürlich Gott. Unter anderem bei einigen Menschen oder bei vielen Menschen. So, und wenn das in diesem Fall eben auch so ist, ist das natürlich völlig legitim. Nur ich kann damit halt nicht so viel anfangen. Als alter Camus-Mensch, als alter Absurdist und als alter Hannah-Arendt-Mensch, Leben ohne Geländer. Also, das wird dann schwierig irgendwann. Aber gut, sei es wie es wolle, ich kann natürlich diesen Teil mit der Ungewissheit und dem Ungewissen und diese lebendige Gelassenheit, die aufkommt, wenn man diese Grenzerfahrungen macht oder beziehungsweise bestimmte Ängste überwindet, das kann ich natürlich wieder nachvollziehen. Und ich denke mal, Karl Jaspers ist da in diesem Zusammenhang vielleicht einer derjenigen gewesen, der unserem Autor eingefallen ist, schätze ich mal. Weiß ich natürlich nicht. Dann geht es zum Besitz. Dieser Besitz stellt die Vergangenheit dar. Dann kommt das Gespräch. Das Gespräch stellt die Gegenwart dar. Dann kommt der Weg. Der Weg stellt die Zukunft dar. Und so weiter und so fort. Und irgendwann landet er bei der Freiheit. Und dieses Haus wird ihm, da wird ihm keine Tür geöffnet, diesem Wesen, sondern das muss er sich erarbeiten. Da muss er von alleine reingehen. Soll heißen, Freiheit muss man sich erarbeiten. Und nach all diesen ganzen Abenteuern erfahren wir natürlich am Ende auch, wie dann dieses namenlose Wesen heißt. Und wer klug ist, der weiß es. Man muss nämlich dafür nur das Gedicht von Erich Fried weiterlesen, im Grunde genommen. Dann weiß man es jetzt schon. Ja, ich habe ja gesagt, dieser Tonfall erinnert an etwas. Der Tonfall, also ich sage euch natürlich nicht, wie das Wesen heißt. Ihr sollt ja das Buch lesen, ne? Ist ja klar. Also, der Tonfall dieses Buches erinnert ein bisschen an Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Das muss man schon ehrlich sagen. Also wer da so ein bisschen allergisch reagiert, für den ist dieses Buch nichts. Also bei Amazon würde man wohl sagen, dass Menschen, die Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry kauften, auch die Knöpfe von Ralph Körens kauften. Und das sage ich auch. Also nicht mal Amazon würde das sagen, sondern ich würde das auch sagen. Das ist vielleicht auch das Richtige für nicht mehr ganz so junge Kinder. Für junge Erwachsene, für junge, für so ab, ich weiß nicht, 12 vielleicht, wo man sich so anfängt, langsam mit so Sachen zu beschäftigen, wo dieses Thema aber auf sehr spielerische Art und Weise behandelt wird, was sehr schön ist auf der einen Seite. Und wenn das denn für diese Zielgruppe geschrieben ist, also für, sagen wir mal, junge oder nicht mehr ganz so junge Kinder oder jung gebliebene erwachsene Menschen, dann finde ich das völlig okay. Ich glaube auch, dass dieses Buch ein sehr gutes Bild abgeben würde unter dem Weihnachtsbaum. Das kann man auf jeden Fall so machen. Nur wenn Menschen nun so gar nichts mit dem Konzept Gott anfangen können, dann wird es schwierig. Dann wird es wirklich schwierig. Das wäre dann eher nicht das Buch für euch. Wenn ihr offen seid, wenn ihr sagt, ach Gott, ist mir egal, da kann ich drüber weglesen oder ja, ich kann mit dem Konzept was anfangen, dann ist es natürlich sehr wohl was für euch. Dann kann man das machen. Ich bin mir nicht sicher, für welche Altersgruppe dieses Buch geschrieben ist. Dazu kann ich nichts sagen. Wenn es tatsächlich explizit an Menschen gerichtet ist, an jüngere Menschen, sage ich jetzt mal, dann ist es ziemlich gut. Für erwachsene Menschen ist es nur dann gut, wenn sie Fans von Büchern wie Der kleine Prinz sind. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ich bewerte dieses Buch, weil es aus dem Jahr 2019 ist. Und ich bewerte dieses Buch mit einem Läuft, weil ich viele Dinge ganz schön finde, einige Dinge nicht ganz so gelungen finde, aber im Kontext von jungen Menschen dann doch wieder gelungen finde. Was mich wirklich ein bisschen stört, ist diese Gottgeschichte, die da drin ist. Ob die da nur unbedingt drin sein muss, weiß ich nicht. Aber nun, also dieses Buch bekommt von mir ein Läuft auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Es handelt sich um Die Knöpfe, die Reise zum Mittelpunkt des Selbst von Ralph Körens. Erschienen ist das Ganze im Ferdinand Schöning Verlag. Wir kommen zu Gehört. Und wir kommen diesmal, ja, wir haben ein kleines Themen gehört, diesmal, wenn man so möchte. Das heißt, thematisch werden wir uns heute dem Prog-Rock im weiteren und engeren Sinne zuwenden und wir starten mit einer Band namens Opeth. Werden die meisten Prog-Rock-Metal-Fans kennen. Das Album heißt in Cord Venenum oder in Cauda Venenum, wie auch immer man das aussprechen möchte. Opeth ist eine Metalband aus Stockholm, die zunächst Death Metal spielte und später immer mehr Einflüsse aus Progressive Rock und Progressive Metal verarbeitete. Eine Band, die sich mehr als einmal gewandelt hat. Nicht die letzte in dieser Episode, so viel sei schon mal gesagt. Wo kommt nun dieser Bandname her? Nun, der Bandname wurde adaptiert von dem Roman Der Sonnenvogel von Wilbur Smith. Und in diesem Roman Der Sonnenvogel ist Opeth die Stadt des Mondes. Die Band fügte dem Wort also lediglich ein H hinzu und der Bandname war geboren. Nun, als der Gründer David Isberg noch Chef der Band war und der jetzige Sänger und Kopf der Band, nämlich Michael Ockerfeld, noch nicht eingestiegen war, orientierte sich die Musik Opeths am Black Metal. Die folgenden Alben waren dann mehr oder weniger mehr so dem Death Metal zuzuordnen. Im Laufe der Zeit wurden aber dann immer neue Elemente in die Komposition integriert und so wurde Opeth später eher dem Progressive Metal zugeordnet und zugerechnet. Der Musikstil wechselte spätestens ab My Arms, Your Hers, denn jetzt gab es auf einmal neben den brachialen Metal-Passagen auch ruhige, melancholische Passagen, manchmal gar mit balladeskem Charakter. Dieser Gegensatz fand sich auch im Gesang von Michael Ockerfeld wieder, der zu diesem Zeitpunkt zwischen einer klaren Gesangsstimme und tiefen Growling variierte. Mit dem Album Heritage ließ die Band die früheren Death-Metal-Einflüsse nun komplett hinter sich und bezog sich vor allem auf den Progressive Rock der 70er Jahre. Mit Sorceress wurde dieser Weg fortgesetzt und das Growling gehörte nunmehr ebenfalls der Vergangenheit an. Es wurde jetzt also nur noch klar gesungen. Und genau dieser Weg wird nun auf diesem Album, auf diesem neuen Album aus dem Jahre 2019, also in Cord Venenum, genau wiederum fortgesetzt. Prog-Rock in Reinkultur, könnte man sagen. Im Gegensatz zur Band IQ, die wir in dieser Sendung noch besprechen werden, die sich musikalisch ja eher auf Genesis oder Yes berufen, geht es hier sehr in Richtung King Crimson und vor allem in Richtung Emerson, Lake & Palmer. Also nicht, dass da Missverständnisse aufkommen, es ist immer noch Metal. Aber es ist Metal mit starken Prog-Rock-Einflüssen. Also Menschen, die Emerson, Lake & Palmer hören und mögen und King Crimson mögen, kauft euch dieses Album, ihr werdet glücklich werden. Wirklich. Ihr werdet glücklich werden, denn Emerson, Lake & Palmer ist eine Band, die in der jüngeren Vergangenheit offensichtlich recht ausgiebig gehört wurden von Opeth, denn da sind schon ordentliche Referenzen wahrzunehmen. Das muss man schon mal ehrlich sagen. Nun, Opeth ist sicherlich eine der interessantesten und spannendsten Band der letzten 20 Jahre, gar keine Frage. Sie haben es auch hier wieder geschafft, sich in eine Richtung weiterzuentwickeln, die vielleicht auch noch gar nicht abgeschlossen scheint. Vielleicht geht es auch noch weiter in eine noch andere Richtung. Wir wissen es alle nicht. Ein Album, was es übrigens in englischer und schwedischer Sprache zu hören gibt. Ich habe es zunächst in Englisch und dann in schwedischer Sprache gehört. Ich fand das Schwedische in diesem Fall sogar besser, weil es besser zu den Melodien der Komposition passte. Also die Vokale und die Konsonanten passten einfach besser zur Komposition. Und da Opeth ja aus Schweden kommt, macht das ja auch Sinn. Es ist ein spannendes Album. Es ist ein Album, bei dem man fast so ein bisschen das Gefühl hat, was ist das jetzt? Sind wir in den 70er Jahren? Ja, sind wir definitiv. Oder sind wir im Jahr 2019? Ja, sind wir auch definitiv. Es ist ein Album, bei dem Opeth die Musik der 70er Jahre, den Prog-Rock der 70er Jahre genommen hat, ihn konserviert hat, in das Jahr 2019 geholt hat und ihn dann natürlich mit den modernen Mitteln der Aufnahmetechnik und natürlich auch des Heavy Metals, denn es gibt hier natürlich schon Riffs, es gibt hier schon verzerrte Gitarren noch und nöcher, keine Frage, aber eben auch sehr viel lyrische Passagen. Es ist ein 70er-Jahre-Album aus dem Jahre 2019, wenn man so will, mit Elementen des Heavy Metals. So ungefähr könnte man es umschreiben und das macht es natürlich wahnsinnig spannend. Und es ist sehr energetisch, es ist sehr dynamisch. Fans von Opeth, die die älteren Sachen mögen, werden wahrscheinlich die Sachen von Opeth sowieso schon seit 2, 3 Alben nicht mehr hören. Und wenn doch, dann haben sie diese Reise ja schon mitgemacht. Und dieses hier ist einfach nur die konsequente Weiterführung. Also, ich finde, es ist ein bisschen dynamischer und ein bisschen energetischer als die 2, 3 Alben davor. Es ist ein bisschen abwechslungsreicher, auch als die Alben davor. Ich finde, es ist von dieser neuen Art Musik, die Opeth spielt, das Beste. Es ist natürlich nicht die Neuerfindung des Rades, denn diese Musik gibt es schon ganz doll lange, auch wenn sie so in dieser Art wahrscheinlich noch nicht den Menschen zu Ohren gekommen ist, weil so hart war Emerson, Lake und Palmer nicht, obwohl man die auch nicht unterschätzen soll. Aber die Frage ist halt, wie innovativ ist das Ganze? Und muss es das überhaupt sein? Meiner Meinung nach nein. Ich habe ja schon in dieser Sendung auch über Tool geredet, wo ich mich ein bisschen darüber geärgert habe, dass Tool dieses Album Fear Inoculum im Grunde genommen 10 Jahre zu spät rausgebracht haben. Wenn sie es 3 Jahre nach 10,000 Dice rausgebracht hätten, wäre alles gut gewesen. Und genau das trifft auch für dieses Album zu. Das Album von Opeth, das letzte Album, ist 2-3 Jahre her. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da kann man diese kleinen Nuancen der Weiterentwicklung durchaus auch noch wertschätzen. Wenn da 13 Jahre zwischenliegen und man so viel Bohai macht um ein Album, dann kann ich das irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Trotzdem finde ich das Tool-Album gut, das habe ich ja auch gesagt während der Sendung. Es ist kein schlechtes Album, aber es ist nicht dieses Überalbum, was es hätte eigentlich sein müssen und laut Band bei dieser ganzen Bohai, die darum gemacht wurde, auch hätte sein sollen. Das ist es halt nicht. Dieses ist auch kein Album, was das Rad der Musik neu erfindet, aber es ist ein Album, was auf den anderen Alben aufsetzt und was eine weitere kleine Entwicklung vor sich her trägt und in sich birgt. Und deswegen gebe ich diesem Album, weil ich es wirklich gerne höre und weil ich auch die Energie, die in diesem Album drin ist, wahnsinnig toll finde. Und natürlich, man muss nicht darüber reden, wie super das alles gespielt ist. Das ist völlig klar, denn Metal-Bands meistens jedenfalls haben verdammt gute Musiker und das ist auch in diesem Fall so, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das gilt übrigens für alle 3 Alben. Die Musiker sind alle unfassbar gut. Das gilt für dieses Album, das gilt für das Album, was ich gleich besprechen werde. Und deswegen brauchen wir da nicht näher drauf eingehen. Aber ich finde die Art und die Idee, ein Stil der 70er Jahre in das Jahr 2019 zu hören und zu holen, da werden wir gleich nochmal drüber reden, bei der folgenden Band auch, finde ich grandios, wenn es gelungen ist. Und das ist gelungen. Und deswegen gibt es von mir für dieses Album ein Rent. Also, es gibt ein Rent für In Cord Venenum von Opeth auf unserer Skala von Steed läuft und rennt. Wir kommen zu einer Band, die es schon sehr lange gibt. Wir kommen zu IQ. IQ ist eine britische Band des Progressive Rocks aus Southampton und IQ gilt neben Marillion, Pentagon oder auch Palace zu den typischen Vertretern des Neoprog, einer in den 80er Jahren entstandenen zweiten Generation des Progressive Rocks. Und dadurch, dass Marillion dann so bekannt wurde mit diesem Kaylee-Ding, ne, hat es dann so einen richtigen Schub bekommen und Prog-Rock war plötzlich wieder in aller Munde. Ja, die Band IQ orientierte sich anfänglich zunächst an ihre musikalischen Vorbilder und die heißen in dem Fall nicht Emerson, Lake & Palmer, sondern Genesis und Yes. Hauptsächlich. Sie haben aber sehr schnell ihren eigenen Stil entwickelt. Bei Live-Auftritten dieser Band, die Live-Auftritte dieser Band zeichnen sich durch Lichteffekte, Film- und Diaprojektionen aus, die so ein ganz klein bisschen an die frühen Pink Floyd oder Genesis natürlich auch erinnern, sowie durch das Auftreten eben des als charismatisch geltenden Sängers Peter Nichols, der zwischendurch mal weg war und dann wiedergekommen ist, dazu gleich mehr. Anfang der 80er Jahre entstanden die klassischen Studioalben Tales From the Lush Attic und The Wake, sowie das Live-Album Living Proof. Als sich dann Mitte der 80er Jahre, unter anderem durch den Erfolg der Band Marillion, wie schon gerade erwähnt, ein allgemeines Prog-Rock-Revival abzeichnete, erhielt auch IQ einen Plattenvertrag bei einem Major-Label, verlor aber dafür im Gegenzug den charismatischen Sänger Peter Nichols. Mit dem nachfolgenden Sänger Paul L. Mannell wurden die Alben Nomzamo, welches auch den einzigen Single-Erfolg IQs, nämlich den Song Promises enthält, und Are You Sitting Comfortably aufgenommen. Nachdem das Label, was IQ unter Vertrag genommen hatte, von einem anderen Unternehmen übernommen wurde, verlor die Band 1989 den Major Deal wieder, was dann zunächst sogar dazu führte, dass zunächst von einem Ende der Band zu sprechen war. Nun, P. L. Mannell und der Bassist Tim Issau verließen die Band, um sich einem Pop-Project zu widmen, Zu Aufnahmen kam es aber in diesem Projekt irgendwie nie und die Band war eigentlich lagbrach. Und dann kam etwas, nämlich es passierte erstmal nichts und dann führte ein durch einen französischen Clubbesitzer initiiertes Reunion-Konzert mit Peter Nichols schließlich, also zu dem ersten Sänger wiederum, zu einer erneuten Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Sänger dieser Band. Mit dem ehemaligen jetzigen, muss man sagen. 1993 erschien das Album Ever. Musikalisch knüpft das Album eher wieder an den Stil der frühen Phase an, also nicht mehr so poppig. Für die Vermarktung ihrer Tonträger gründete die Band das eigene Label GEP. Es folgten Konzeptalben und vor allem folgte dann erstmal Subterranea, ein Konzeptalbum, das die Geschichte eines Mannes erzählt, der sich aus Liebe zu einer Frau einer Revolution gegen einen fiktiven Überwachungsstaat anschließt. Letztlich aber beides an der Angepasstheit und der Lethargie des Protagonisten scheitert. Die Erkenntnis darüber mündet in dem 20-minütigen, sehr emotional gehaltenen Finale dieses Albums. Basierend auf der Geschichte dieses Konzeptalbums wurde sogar ein Spielfilm gedreht. Der Spielfilm hatte am 5. Juni 2015 Premiere und wurde beim Reno Film Festival uraufgeführt. Nun, seit dieser Zeit veröffentlichen IQ wieder stetig Alben und nun haben sie eben mit Resistance ein neues Album veröffentlicht, was fast 2 Stunden lang ist. Das heißt, es werden 2 CDs und 3 Vinylschallplatten gebraucht, um das Album auf physische Datenträger zu veröffentlichen. 2 Stunden. Wo ich doch immer schimpf, nicht? Muss man ja auch mal sagen, nicht? Ich schimpf ja schon, wenn ein Album auch nur ein Hauch zu lang ist. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, kann das gut gehen? Und so viel vorweg, ja, kann es. Sogar sehr gut. Denn IQ kann 2 Stunden füllen. Es ist übrigens kein Konzeptalbum, so viel vorweg. Trotzdem nehmen sie uns auf eine Reise in ein Prog-Rock-Land, ja, was da besteht aus Genesis und Yes und natürlich auch einer ganzen Schippe von sich selbst. Denn IQ klingen zwar auch, oder na, man muss sagen, IQ haben Elemente von Genesis und Yes in sich, aber sie sind immer sie selbst. Sie sind ein bisschen metaliger geworden, also auch hier spielt der Metal durchaus eine Rolle. Es gibt hier recht viel härtere Riffs zu hören und man muss auch wirklich mal sagen, diese Band traut sich was. Es sind auf diesem Album 3 Songs drauf, die über 15 Minuten lang sind. 2 sind sogar um die 20 Minuten lang. Das ist natürlich ein Brett. Diese Band traut sich was. Ein Album zu veröffentlichen, was auf 3 Schallplatten veröffentlicht wird. Auf 3. In einer Zeit, wo die Menschen gerade noch eine Aufmerksamkeitsspanne für 2, 3 Lieder haben. Respekt. Muss ich ehrlich sagen, Respekt. Nun kann man sich natürlich fragen, reicht das? Also ich meine, einfach nur so 3 Lieder machen, die 20 Minuten oder um die 15 bis 20 Minuten lang sind. Trägt das? Ja, es trägt. Es gibt auf diesem Album genau einen Song, bei dem ich sage, naja, ob der nun unbedingt mit drauf sein musste, weiß ich jetzt nicht. Und das ist If Anything. Der hört sich tatsächlich ein bisschen nach Genesis der 90er Jahre an. Das ist nicht schlimm ist und das ist auch okay. Passt halt nur nicht ganz so zum Rest, aber gut, kann man so machen. Ich finde, der hat sich so ein bisschen verloren in diesem Album, aber bei 2 Stunden, wenn davon 6 Minuten, sagen wir mal, okay sind oder wenn das ein Lied ist, wo man wirklich sagt, naja, ob das nun unbedingt da drauf sein muss, da bin ich dann mal gnädig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es bleibt ja auch noch der ganze Rest, nicht? Und da muss ich schon sagen, auch diese Band nimmt die Musik der 70er Jahre, in diesem Fall unter anderem von Genesis und Yes und natürlich auch von sich selber aus den 80er Jahren und nimmt das und kompensiert das und gibt uns im Jahre 2019 zum einen genau diese Musik, natürlich mit den heutigen Mitteln und genau wie Opeth haben sie sich wieder weiterentwickelt. Im Gegensatz zu Opeth, die eher so ein bisschen vom Harten ins nicht mehr so Harte gegangen sind, ohne dabei die Metal aufzugeben, ist es bei IQ genau umgekehrt. Die gehen sozusagen vom Prog-Rock in Richtung Prog-Metal. Das war beim letzten Album schon so, das ist jetzt noch ein bisschen mehr so geworden. Interessant. Sehr, sehr spannend. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum dieses Album trägt, weil da natürlich auch schon wieder weil diese Energie einfach da ist. Eine Sache sei noch erwähnt, Peter Nichols hat natürlich eine Stimme, die nicht jedem gefällt und nicht jeder gefällt. muss man schon ehrlich sagen. Nun, wenn man mit der Stimme von Peter Nichols was anfangen kann, dann steht diesem Album aber auch wirklich gar nichts im Wege. Tolle Dramaturgie, es ist kein Konzeptalbum, aber trotzdem lobe ich die Dramaturgie dieses Albums, weil wer es schafft, über drei Platten bzw. zwei CDs, respektive eine fast 2 Stunden lange Playlist, meine Aufmerksamkeit zu gewinnen und zu halten, der kann so viel nicht falsch gemacht haben. Nicht? Es sind hier zu hören tolle Keyboards und die Keyboards werden die Menschen natürlich an Genesis erinnern und zwar hauptsächlich an die Zeit von A Trick of the Tail und Wind and Wuthering. Es sind diese Yes-Passagen drin, ja, natürlich, da kann man sich auch drin suhlen und ahlen. Das macht ja auch Spaß, soll es ja auch. Aber es gibt eben auch diese eigenen IQ-Anteile, die das etwas kompaktere, härtere so ein bisschen mit sich bringen. Das Schlagzeug auf diesem Album ist phänomenal. Das, was Paul Cook auf diesem Album spielt, ist wahrscheinlich das Beste, was er je gespielt hat. Nicht? Meiner Meinung nach. Also auch da kann man sich dran ergötzen, wenn man möchte. Also auch hier, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als diesem Album selbstverständlich ein Rent zu geben. Toll, dass es IQ gibt. Toll, dass sie immer noch Musik machen und dass sie sich trauen, ein, ja, wie nennt man das dann? Ein Dreifachalbum zu produzieren und zu veröffentlichen, was sich dann auch noch trägt. Hervorragend. Also wirklich, IQ Mon Amour. Tolle Sache. Und apropos Mon Amour, das ist natürlich schon fast wieder eine Delling-Überleitung. Wir kommen zu Clon. Mit K, nicht mit C, deswegen auch Clon. Und sie kommen aus Frankreich, deswegen auch Clon. Also gut. Diese Band ist ebenfalls eine ehemalige Progressive Death Metal Band. Und man muss sagen, ehemalig. Denn mit Progressive Death Metal haben die nun wirklich nichts mehr zu tun. Sie kommen aus Frankreich und sie machen mittlerweile etwas, was es vielleicht in dieser Art so noch gar nicht gab. Ja, was ist denn das, was die machen? Was ist denn das, was diese Band Clon auf diesem neuen Album Le Grand Voyage machen? Ja, ich nenne es einfach mal Alternative Rock Pop Progressive Post Rock Metal. That's what it is. Clon wurden im Jahr 1995 in Poitiers gegründet. Das ist eine Stadt im Westen Frankreichs. In den Folgejahren entwickelten sie einige Stücke und hatten einige kleine Auftritte. Das erste Album namens Duplicate veröffentlichten sie im Jahre 2003 in Eigenregie. Im Jahre 2004 folgte dann die EP High Blood Pressure. Und nach dieser Veröffentlichung folgte eine Tour zusammen mit einigen anderen Bands. Die Band spielte dann im folgenden Jahr auf dem Hellfest. Dort kamen sie dann mit dem Chef von Season of Mist in Kontakt und es kam zu einem Vertrag für 2 Alben. Im Jahr 2008 wurde dann das Album All Seeing Eye veröffentlicht. Es folgte eine Tour durch Frankreich und einige andere umliegende europäische Länder. Das Album Black Dice wurde im Jahre 2010 veröffentlicht. Auf dem Album war auch eine Coverversion von Björks Army of Me enthalten, was ich übrigens jeder und jedem wärmstens ans Herz lege. Auf diesem Album waren der neue Bassist Jean-Étienne Mélard und der neue Schlagzeuger, der da in dem Moment neue Schlagzeuger, Florent Marcadet zu hören. Letzterer verließ die Band aber bereits wieder. Und zwar unlängst. Im Jahre 2011 veröffentlichten sie die EP The Eye of the Needle. 2015 erschien dann Here Comes the Sun. Und das war ein Album, was sich mit den anderen Alben davor überhaupt nicht mehr vergleichen lässt. Sie hatten plötzlich einen Stil, den man nicht nur als ihren eigenen Stil bezeichnen kann, sondern einen Stil, der sie mehr oder weniger total einzigartig macht oder recht einzigartig macht. 2017 veröffentlichten dann 3 der Bandmitglieder, also die übrig gebliebenen, weil der Schlagzeuger hatte die Band ja nun schon wieder verlassen, zusammen mit Armel Dussé, die auf diesem Album Akkordeon und Schlagzeug spielt, ein Live-Unplugged-Album, das zwar live ist, aber eben ohne Publikum aufgenommen wurde. Und nun im Jahre 2019 gibt es also das neue Album zu hören, Le Grand Voyage. Und Clon gehen hier den Weg, den sie mit den Alben davor beschritten haben, konsequent weiter, genau wie die anderen beiden, über die wir gerade eben schon gesprochen haben. Das ist etwas ganz Eigenes, atmosphärische Post-Rock-Klänge, verzerrte Gitarren, unfassbar schöne Melodien und Melancholie noch und nöcher. Ja, und dann ist da noch der Sänger Yann Linnier, der einem wahrscheinlich auch das Telefonbuch vorlesen könnte und man würde es immer noch hören. Ich zumindest. Es ist eine Mischung aus Marillion, Opeth und irgendwas eigenem, was es noch zu ergründen gilt. Einige haben sie ja eine Zeit lang auch mit Tool verglichen. Ein Vergleich, der meiner Meinung nach überhaupt nicht trägt, weil die beiden Sänger sich gar nicht so ähnlich anhören, wie man immer denkt oder wie viele glauben. Und das, was sie machen, ist dann am Ende eben Alternative Rock Pop Progressive Post Rock Metal. Das ist es dann am eben. Das ist das, was es am besten umschreibt. Auf diesem Album sind sie noch konsequenter Richtung atmosphärische Geschichten gegangen. Sie bauen sozusagen die Atmosphäre um den Sänger herum. Die Band trägt den Sänger und diese hervorragende Stimme sozusagen durch dieses Album. Es ist ein Album, bei dem ich immer das Gefühl habe, wie, schon zu Ende? Aber es hat doch gerade erst angefangen. Es ist ein Album, und ich muss dazu sagen, ich bin hier biased. Es ist das Album einer meiner Lieblingsbands. An diesem Ganzen ist übrigens der Herr Geheimrat schuld. Einer unserer Hörer. Der ist daran schuld. Der hat uns irgendwann mal von Klon das Album Here Comes the Sun empfohlen. Und wir haben das besprochen. Und seitdem bin ich totally in love. Ich bin großer Fan dieser Band. Ich liebe diese Band. Und das hier ist meiner Meinung nach das beste Album, was sie bis jetzt gemacht haben. Es ist was Eigenes, es ist was Wiedererkennbares und dieses um diesen Sänger herum Bauende in diesem Album ist schon ganz grandios und man darf nicht vergessen, es gibt auch noch ein hervorragendes Saxophon auf diesem Album, es gibt ein Klavier auf diesem Album. Ihr müsst, wenn ihr dieses Album hört, nicht nur einfach das oberflächliche Gitarrenbett hören, den hervorragenden Bassisten, der diese ganzen Lieder hervorragend trägt mit seinem Bass, sondern man darf auch ruhig mal darauf hören, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Und da passieren im Hintergrund ganz wilde Sachen. Da ist dieses extrem tolle Saxophon-Solo. Das fängt schon an mit diesem Klavier am Anfang im ersten Song, Yonder, was wahrscheinlich der beste Song des Jahres ist, für mich jedenfalls. Ihr merkt, ich schwelge, ich bin hingerissen. Dieses Album hat definitiv das Zeug zum Album des Jahres bei mir. Und ich wüsste auch nicht, was da noch kommen soll. Weil alles, was noch kommen könnte, wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr besprochen werden. Und alles das, was sonst noch kommt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas rankommt. Im Moment jedenfalls nicht. Man soll ja nie sagen, aber im Moment ist es wirklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mir mit diesem Album passiert ist, ist mir bis jetzt noch nicht mit vielen Alben passiert. Mir ist es passiert mit dem Album Pure Vernunft darf niemals siegen von Tokotronic. Mir ist es passiert mit dem Album Warpaint, das gleichnamige Album. Und jetzt ist es eben mit diesem Album so. Ich höre das hoch und runter und kann nicht genug davon kriegen. Dieses Album macht süchtig. Und alles andere als ein Rent wäre an dieser Stelle aus meiner Sicht natürlich völliger Blödsinn. Und so ist es natürlich auch. Es ist ein zehnfach Rent. Dieses Album ist phänomenal, fantastisch und großartig. Ich liebe diese Band, ich liebe dieses Album. Le Grand Voyage von Klon bekommt von mir ein mehrfaches Rent, weil es in seiner Großartigkeit und seiner Unglaublichkeit kaum zu überbieten ist, finde ich. Andere mögen das anders sehen. Ich finde dieses Album phänomenal. Ob das auch für die Band in der nächsten Sendung gilt, das gilt es natürlich herauszufinden, womit ich äußerst listenreich auf die Themen der nächsten Sendung übergeleitet hätte. Denn ich werde mich in der nächsten Sendung mit einem weiteren Text von Clue Writing beschäftigt haben. Ich werde gehört haben Ode to Joy von Wilco. Ich werde gehört haben Ghostine von Nick Cave and the Bad Seeds, obwohl ich es eigentlich nicht besprechen wollte. Ich bespreche es trotzdem. Und ich werde besprechen Giants of All Sizes von Elbow. Also drei wirkliche Dickschiffe im Indie-Schmindie-Fancy-Schmancy-Ruten-Tuten-Yippie-Yay-Yay-Bereich. Das ist das, was euch in der nächsten Sendung erwartet. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für eure Geduld. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.